Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Welches Motto hat dieses Jahr der Kindergeburtstag? Wo muss ich anrufen, um das Kind mit seiner besten Freundin zu verabreden? Und welche Größe braucht der Kleine jetzt, wenn er eine neue Hose haben muss? Alles Fragen, die sich Eltern in regelmäßigen Abständen stellen. Antworten haben in der Regel eher die Mütter parat. Behaupte ich jetzt einfach mal so ganz provokant, denn es geht in dieser Lebenszeit heute um die Rolle der Väter. Ich sage herzlich willkommen, mein Name ist Stefanie Gebert. Was bedeutet Papa sein heute, wenn von aktiver Vaterschaft die Rede ist oder von den neuen Vätern? Und wenn es eine ausgewogene Aufteilung der Eltern gibt bei der Betreuung und der Erziehung, heißt das gleichzeitig, dass der Mann als Familienernährer ausgedient hat? Das wollen wir heute diskutieren und zwar sehr gerne mit Ihnen. Sie können sich aktiv beteiligen an der Sendung und uns anrufen unter der 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und hinterlassen Sie doch auch gerne Ihre Rufnummer, wenn wir Sie in die Sendung einbeziehen sollen, dann rufen wir nämlich gerne zurück. Und zu Beginn dieser Sendung würde ich gern ein paar Zahlen nennen. Die stammen aus Nordrhein-Westfalen vom Landesstatistikamt. Das ist das bevölkerungsreichste Bundesland bekanntermaßen. Und in Familien mit Vorschulkindern geht jede zweite Mutter arbeiten, aber 75% der Frauen in Teilzeit. Bei den Vätern gehen lediglich 9% in Teilzeit arbeiten. Und gleichzeitig sagt der jüngste Väterreport der Bundesregierung, dass ein großer Teil der Männer, nämlich 48%, gerne mehr Zeit für Erziehung und Betreuung der Kinder haben möchte. Das ist offenbar eine große Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und über diese Diskrepanz würde ich gern sprechen mit meinen Gästen heute in der Sendung. Da ist unter anderem Dr. Kim Breuer. Sie kann wahrscheinlich ordentlich Zahlen beisteuern, denn sie leitet das Väterprojekt You Don't Need to Be Superheroes. Einblicke in die vielfältigen Lebenslagen von Vätern. Frau Breuer ist Soziologin an der TU Braunschweig. Schönen guten Morgen, Frau Breuer.
Guten Morgen.
Wir wollen auch darüber sprechen, welche Wirkung eine aktive Einbindung der Väter hat auf die Kinder. Unter anderem deshalb ist der Entwicklungspsychologe der Hochschule Hannover, Professor Andreas Eickhorst, mit in der Runde. Er hat viel über die Rolle von Vätern geforscht. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Und Tilman Prüfer ist mit dabei. Er ist bekannt als Autor im Zeitmagazin der Kolumne Prüfers Töchter. Dort auch stellvertretender Chefredakteur und Autor des Buches Vater sein. Warum wir mehr denn je neue Väter brauchen, indem er unter anderem aus dem Familienleben mit seinen 4 Töchtern erzählt. Auch Ihnen schönen guten Morgen, Herr Prüfer.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben, um mal mit Ihnen anzufangen und Ihre Geschichte kurz schon mal einzustielen sozusagen, recht früh in Ihrem Leben, es wird nicht böse, keine Angst, recht früh in Ihrem Leben, nämlich während Ihrer Ausbildung zum Journalisten, Ihr erstes Kind bekommen, beziehungsweise Ihre damalige Partnerin. Und wann haben Sie denn damals, das ist ja sicherlich ein bisschen überraschend gewesen für Sie, sich über Ihre Rolle als Vater und wie Sie die ausfüllen wollen, angefangen Gedanken zu machen, ein bisschen intensiver?
Ich muss zugeben, eigentlich damals so gar nicht. Es war auch niemand da, der da ansprechbar gewesen wäre oder der mit mir das erarbeitet hätte. Es war einfach so, die Leute um mich herum, ich war damals 25, als ich das erste Mal Vater wurde, die sagten, naja, das geht schon irgendwie, das wirst du schon feststellen, das ist ja kein großes Ding. Und tatsächlich schien mir damals, dass alles andere um mich herum, also wie man Journalist wird und wie man die Dinge des Lebens auf die Reihe bekommt, viel, viel aufwendiger wäre und wichtiger wäre als diese Tatsache, dass man Vater eines Kindes wird. Und so habe ich es auch gemacht. Dann, ich habe dann gedacht, okay, ich brauche jetzt erstmal einen Job, ich muss jetzt erstmal Geld verdienen, für die Familie das heranschaffen. Das war auch das, was alle mir gesagt haben. Und habe das getan, sehr viele Nächte im Büro verbracht und damit, muss ich leider sagen, viel von der ersten wichtigen Zeit mit meinem Kind und auch einfach Familienzeit, die wichtig gewesen wäre, verpasst.
Mhm. Haben Sie irgendwie die Chance bekommen, mit Ihrer Tochter darüber zu reden, dass Sie da was verpasst haben? Die ist ja heute erwachsen durchaus.
Ja, natürlich. Aber ich muss auch sagen, das war tatsächlich auch ein Thema, was wir beide erarbeiten mussten. Mhm. Weil das merkt ja auch ein Kind, wenn jemand nicht da ist oder wenn jemand nur so zur Primetime da ist und einfach ganz wenig ansprechbar. Und das hat sie damals tatsächlich festgestellt und das war auch ein schwieriges Thema zwischen uns und es bleibt auch ein Thema, über das man immer reden muss. Aber das ist auch nichts, über das man nicht reden kann oder was dann für immer über der Beziehung schwebt. Aber Sie haben recht, wir mussten uns das echt dann auch wieder erarbeiten.
Reden können ist ein ganz gutes Stichwort. Sie haben gerade auch vorher noch gesagt, Ihnen fehlte so der Austausch, ne, habe ich rausgehört. Also es war kein Netzwerk da, niemanden, mit dem Sie das hätten diskutieren können. Herr Professor Eickhorst, Sie haben viel über Väter und deren Rollenverständnis geforscht. Sprechen Männer nicht über das ja doch einschneidende Erlebnis, ein Kind zu bekommen, was da passiert? Und ist das vielleicht heute anders als so, wie Herr Prüfer das vor einigen Jahren erlebt hat?
Ja, ich glaube, es ist heute anders. Oder es kann anders sein. Ich würde nicht sagen, dass Männer nicht sprechen wollen über Kinder oder Kinder kriegen, aber Männer brauchen vielleicht nochmal andere Kanäle. Ich glaube, Männer haben keine Routine, darüber zu sprechen. Ich denke, für viele junge Mütter ist es selbstverständlich, sich auszutauschen. Sie kennen Angebote, gehen in Vorbereitungskurse, gehen in Volkshochschulkurse. Die Netzwerke sind etabliert oder können schnell etabliert werden. Noch immer kann man, glaube ich, sagen, Vätern fehlen Vorbilder. Und so die Leichtigkeit, ich gehe mal auf meine Kollegen zu oder meine Freunde und spreche über das Vatersein, die muss erst nach und nach gefunden werden. Es gäbe auch Angebote, zumindest zunehmend Angebote. Aber so richtig der Kick, die Verlinkung, da müssen wir noch mehr dran arbeiten, denke ich.
Da sind wir ein bisschen klassisch schon drin im Rollenverständnis und in der Frage der, ja, vielleicht auch sogar Geschlechterklischees. Vielleicht müssen wir uns nochmal deutlich machen, woher wir eigentlich kommen. Also wenn wir an die Männer denken, die die heutigen Väter erzogen haben, was hat die Väter der 70er, 80er, 90er Jahre ausgemacht? Wie viel haben die über das Leben ihrer Kinder sich Gedanken gemacht und für die eine Rolle gespielt, Herr Eickhorst?
Das war natürlich deutlich weniger als heute. Der klassische Ernährer, der auch hier in der Überschrift steht, der war damals noch sehr präsent. Und es war eine gute Vaterrolle, den Ernährer zu geben auch. Geld zu verdienen, das einzubringen, das nach außen zu repräsentieren. Es gibt viele verschiedene Väterrollen, die im Prinzip alle gleichzeitig da sind, die aber viel damit zu tun haben, den Kontakt nach außen herzustellen, der Dritte im Bunde zu sein, was reinzubringen. Und nur wenige Rollen, ja, die wir heute diskutieren, sind, dass man wirklich nah dran ist und Kontakt, Liebe, Bindung einbringt. Obwohl das nicht, das hat keine Entsprechung, das hat keine entsprechende Biologie. Väter könnten das auch, aber es sind wirklich Rollen und es ist eine gesellschaftliche Entscheidung, die sicherlich von vielen Faktoren abhängt, welche Rollen wir auch wollen.
Sie haben gerade gesagt, das waren gute Rollen. Inwiefern war das eine gute Rolle? Im Sinne von, dass Männer genau wussten, wie sie die auszuüben haben?
Ja, ich meinte eher, es hieß, ein guter Vater ist derjenige, der seine Familie ernähren kann, der die Familie repräsentieren kann, der vielleicht der Frau den Rücken frei hält. Das heißt nicht, dass ich die Rolle aus heutiger Sicht gut finde, aber wer damals ein guter Vater sein wollte, von dem gesagt wurde, du machst das richtig, der hat sich diese Ernährerrolle, diese Außenperspektive verschrieben. Heute sind da die Erwartungen viel heterogener. Einerseits will die Gesellschaft eher den aktiven Vater, der nah dran ist, der gleichberechtigt lebt. Einen arbeitslosen Vater will die Gesellschaft aber auch nicht, einen unmännlichen Vater auch nicht. Man kann lange diskutieren, was männlich gemeint ist, aber es ist so ein Konglomerat von verschiedensten Anforderungen. Und sich daran zurechtzufinden, das würde ich sagen, ist so ein bisschen das Dilemma des heutigen Vaters.
Vielleicht sprechen wir noch, ich glaube sehr, dass wir noch drüber sprechen, über das, was eigentlich männlich, was mit männlich gemeint ist. Frau Breuer, Sie würde ich jetzt auch gerne in die Runde holen. Von diesem Bild, das der Professor Eickhorst gerade beschrieben hat, davon wollen sich die heutigen Männer oft lösen. Sie haben die Wünsche und Vorstellungen heutiger Väter untersucht. Wie schaut die heutige Vätergeneration auf die eigenen Väter?
Zum Teil schauen die Väter recht kritisch auf ihre eigenen Väter. Und es zeigt sich auch, dass die Väter selbst einen Wertewandel schon vollzogen haben, vielleicht auch mit Blick auf den eigenen Vater. Und zum Beispiel der Wert, die Familie finanziell zu versorgen, haben bei uns tatsächlich nur 1,4% der befragten Väter angegeben, dass das für sie zentral ist oder einen guten Vater ausmacht. Vollzieht sich ein Wandel.
Also diese Ernährerrolle, das wird kritisiert. Was wird sonst noch kritisiert? Worin besteht die Kritik am eigenen Vater?
Der eigene Vater wird oft als zu abwesend wahrgenommen und auch als zu stark auf die Erwerbstätigkeit tatsächlich bezogen wahrgenommen. Und trotzdem finde ich ganz interessant, dass die Väter, die an unserer Forschung teilgenommen haben, sich trotzdem nicht in den sozialen Medien angegeben haben, sich nicht in den sozialen Medien zu orientieren, was ihre eigene Vaterschaft angeht, sondern trotzdem primär im sozialen Umfeld, also im Freundeskreis und auch in der eigenen Familie ihre Vorbilder finden. Und die Vorbilder müssen aber nicht die eigenen Väter sein. Es können auch durchaus die eigenen Mütter sein.
Was ist denn die Vorstellung von Männern, die heute Vater werden? Wie wollen sie die Rolle denn stattdessen ausüben, wenn sie sich etwa an ihren Müttern orientieren?
Also tatsächlich ist einer der wichtigsten Werte der Väter, dass sie dem Kind Zuneigung zeigen wollen. Und das macht für sie auch ganz zentral Vaterschaft aus. Und auch dieser Aspekt, wirklich die Zeit mit dem Kind zu verbringen. Und das womöglich nicht nur am Wochenende, ist ganz zentral. Wir sehen eben, dass soziale Werte und emotionale Werte den Vätern wichtig werden.
Sagen die auch, warum ihnen das so wichtig sind, was sie sich davon erhoffen, was so die Vorstellung ist?
Also was sich auf jeden Fall zeigt, ist, dass es die Väter, fast alle, die wir interviewt haben, wir haben ja nicht nur eine Studie gemacht mit Umfragen, sondern haben ja auch mit einzelnen Vätern wirklich Interviews geführt. Und da haben fast alle Väter gesagt, egal ob sie berufstätig sind oder nicht und auch egal sozusagen in welchen Feldern sie berufstätig sind, dass sie merken, dass sie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Sie haben selber eine andere Vorstellung im Kopf und merken, dass sie sozusagen auf der Ebene der Praxis, des IT, täglichen Familienlebens, aber diese Vorstellung nicht ausleben können. Und das versuchen die Väter, also mehr und mehr in diese Rolle zu kommen, ihre Vorstellung auch aktiv auszuleben.
Ja, Eikos, deckt sich das denn auch mit den gesellschaftlichen Erwartungen, die heute an Väter gestellt werden? Sie hatten das kurz schon mal angedeutet. Wir haben gerade gehört, Zuneigung ist als Wert wichtig, emotional, die emotionale Komponente sozusagen.
Die ist auf jeden Fall wichtig. Ich fürchte, die Gesellschaft ist sich nicht wirklich einig. Also alles das, was Sie gerade gesagt haben, Zuneigung, Bindung, Emotionalität, nah dran bei den Kindern wird gewünscht, wird erwartet. Aber ich glaube, das andere fällt nicht weg. Ein guter Vater ist trotzdem jemand, der, ich sag mal so ein bisschen Klischee, seine Kinder auch verteidigen kann, der trotzdem auch für die Familie einsteht. Und normal der arbeitslose Vater ist auch kein gutes Vorbild, gesellschaftlich gesehen, obwohl natürlich Arbeitslosigkeit nichts darüber aussagt, ob man ein guter Vater sein kann oder nicht. Ich glaube, wir haben eine Mischung aus vielen klassischen, vielen gesellschafts-, sozusagen positionsrelevanten Anforderungen plus diese eher modernen, psychologischen. Und eigentlich heißt es ja auch, achte auf deine Work-Life-Balance, Wellbeing ist wichtig, Selbstfürsorge. Das alles drei kann aber ein Vater in heutiger Zeit kaum unter einen Hut bringen. Es fehlen Hilfestellungen. Und es ist natürlich auch für jede Person schwierig, auch für Mütter, das alles so auszugleichen.
Ich könnte mir vorstellen, dass einige Mütter zuhören und gerade sagen, ja, welcome to my life. Das war schon lange Thema für ganz viele Mütter. Herr Prüfer, sehen Sie das auch, dass diese Mischung, die da an Anforderungen kommt, dass das ein Spagat ist, der quasi kaum zu leisten ist?
Ich fand das sehr beeindruckend, was Frau Breuer gerade gesagt hat. Ne? Dass wenn man die Väter fragt, was sie wollen, dann haben sie das alles verstanden und da rennt man bei ihnen ja auch offene Türen ein, die wollen für die Familie da sein, die sehen sich gar nicht emotional als erstes Mal in der Rolle, ach, ich muss der sein, der nur irgendwie hier die Kohle beibringt. Und wenn man dann in die Realität kommt, bekommt man ein ganz anderes Bild, nämlich, dass sich in den letzten 16 Jahren, in denen wir auch das Elterngeld haben und diese ganze Diskussion um neue Väter in den Zahlen rein gar nichts getan hat. Mhm. Also wenn wir sagen, der Vater ist als Alleinernährer im Selbstverständnis der Väter schon gar nicht mehr da, aber in der Praxis ist es ganz genau das Modell und vor allen Dingen halt in Deutschland. In Europa ist es ein bisschen ausgeglichener, aber in Deutschland sind über 90% der Väter einfach Vollzeitväter, der Väter kleiner Kinder und verpassen immer noch viel zu viel von dieser Zeit, die sie mit der Familie haben können. Also ich finde, faktisch gesehen haben wir immer noch den alten Vater da, der aber jetzt ein gehörig schlechtes Gewissen hat, weil er eigentlich gern anderer Vater wäre. Und meine große Frage ist, wie kommen wir dahin?
Sie haben auch geschrieben, als Vater in der heutigen Zeit hätten Sie oft das Gefühl, vor allem nicht genug zu sein. Das meinen Sie damit, oder? Die Schwierigkeit, dahin zu kommen.
Ja, also letztlich, und das ist das Tragische an der ganzen Sache, letztlich wollen die jungen Väter heute diese Verantwortung auch übernehmen, aber sie satteln es auf das, was sie ohnehin schon tun, so drauf. Es ist einfach wie noch ein weiterer Job, den sie zu machen haben. Und damit ist es auch schon fast negativ konnotiert. Das ist dann noch ein Stress, den man machen muss, noch eine Aufgabe. Und das finde ich ein bisschen schade, weil Vatersein ist das Aufregendste, Großartigste und Befriedigendste, was man im Leben erleben kann. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir vielleicht ansetzen müssen. Wie kriegen wir denn das hin, dass Väter motiviert werden und sich selbst motivieren, für diese Rolle auch zu kämpfen?
Wie haben Sie das denn für sich geschafft?
Wirklich einen Wandel herbeizuführen.
Ja, wie haben Sie das für sich entschieden dann?
Ich habe das für mich gar nicht entschieden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Als wir das zweite Kind bekamen, das war dann auch mit einer anderen Partnerin und ich erfuhr gerade, Mensch, ne, meine Freundin ist schwanger, das ist toll. Wir waren beide ungefähr in ähnlichen Jobs, oft auch einer ähnlichen Karrierestufe. Und ich sagte dann, das finde ich eine ganz tolle Sache und habe mich sehr gefreut. Sagte aber auch gleichzeitig, weißt du was, aber mir ist es jetzt total wichtig, dass ich jetzt auch im Job weiterkomme und ich stehe ja auch kurz vielleicht vor einer kleinen Führungsposition, die ich ergattern könnte. Und deswegen will ich hier voll weiter durchziehen. Das war tatsächlich das so, wie ich das damals gesagt habe. Mhm. Und sagte sogar, und ich muss auch sagen, bei solchen Sachen wie Karriere, ich bin da ein hartler Verhandlungspartner. Und da sagte meine Partnerin, wie bitte? Also wir haben hier gerade vor einer halben Stunde erfahren, dass wir beide Eltern werden. Und du sagst mir als erstes, dass deine Rolle dir wichtig ist. Denkst du, ich habe hier Lust, mein Leben zu Hause zu verbringen? Und da hatten wir als erstes mal einen Streit, weil ich hatte nie darüber nachgedacht und bis da plötzlich so auf Granit bei meiner Partnerin. Aber das war ein guter Streit, weil der auch das ganze Thema bewusst gemacht hat. Und ich würde gerne sagen, dass mir das irgendwie als weise Eingebung gekommen ist und ich da vorbildlich war. Ich war es nicht. Ich hatte einfach Glück.
Deine Frau zu haben, die sie ein bisschen darauf gestoßen hat sozusagen. Wir haben gerade über die Anforderungen gesprochen, die an Väter von außen gestellt werden, die sie selbst auch an sich haben. Wir haben ja, Herr Eickhorst, inzwischen viele Formen von Familie. Kinder werden bei zwei Vätern groß, bei zwei Müttern. Wie sehen denn da die Aufteilungen aus und die Erwartungen an die Eltern? Was wissen wir darüber?
Also es gibt eine große, große Vielfalt. Es gibt wenig, was man über einen Kamm brechen kann. Klar ist, die Rollenaufstellung haben wir überall, auch in zwei Mütterfamilien, in zwei Väterfamilien haben wir immer eine Person, die mehr nach außen geht, eine, die mehr Geld verdienen geht, eine, die näher dran ist. Manche meinen, das männlich und weiblich nennen zu müssen, das würde ich gar nicht so tun. Mhm. Man merkt, glaube ich, sehr klar, dass da eine Rollenaufstellung wichtig ist, die aber immer weniger ans Geschlecht gebunden ist. Ich glaube auch, das habe ich vorhin schon gedacht, als der Prüfer das sagte, das hat viel mit Wertigkeit zu tun. Also weniger die Frage, wer was kann, die natürlich auch, oder wer was soll, aber eher, wem messe ich welche Wertigkeit bei? Also es ist ja nicht so, dass die Eltern sich jetzt streiten, wer darf zu Hause bleiben, wer darf denn die Rolle übernehmen, ein toller Vater oder Mutter zu sein. Der Streit ist oft eher, wer darf denn wie viel arbeiten, wer muss zurückstecken, karrieremäßig. Wenn es andersrum wäre, wenn die Wertigkeit wäre, Mensch, wir wollen doch alle zu Hause bleiben und dann muss man hart verhandeln, wer das denn darf, hätte man einen ganz anderen Kick drin. Und das wird den Vätern natürlich auch wieder erleichtern, diese verschiedenen Hindernisse kleiner zu setzen und sagen, das ist aber mein Wunsch. Und dann die höchste Priorität hat das Vatersein.
Mhm. Frau Breuer, Sie hatten sich auch angeschaut für Ihre Studie, wie das in den sozialen Medien eigentlich genau dargestellt wird. Wie ist es da? Ist es dann eher, wenn die Männer, wenn die Väter diskutieren, eher geht es darum, kann ich vor allem meine Karriere voranbringen oder eher tatsächlich, wie wir gerade gehört haben, andersrum schon inzwischen die Frage, wer darf zu Hause bleiben, wer darf sich um die Kinder kümmern?
Also das Bild in den sozialen Medien ist, muss ich sagen, leider nicht sehr heterogen, dass da vertreten wird. Die erfolgreichsten Väter-Blogger sind Väter, die ganz eindeutig das Bild der aktiven Vaterschaft vertreten, die auch für Werte der Gleichstellung der Geschlechter eintreten. Und unter den Väterbloggern sind auch relativ erfolgreich, also das wäre ein Hinweis auf Vielfältigkeit, homosexuelle Väterpaare. Also die haben auch sozusagen viele Follower, aber auch die, da muss ich meinen Vorrednern recht geben, zeigen tatsächlich auf ihren Accounts auch so eine relativ klassische Aufteilung der Aufgaben. Die eine Person ist eher für handwerkliche Aufgaben tätig und auch eher stärker erwerbstätig eingebunden, die andere Person eher im Haushalt. Das war auch eine Erkenntnis der Studie, die wir selber ganz interessant fanden. Und ich finde es auch tatsächlich politisch ein bisschen schwierig, dass das Bild in den sozialen Medien zum Beispiel Väter, die von Armut betroffen sind, Väter, die von chronischen Erkrankungen betroffen sind, Väter mit Migrationserfahrung, dass diese Lebensrealitäten von den Vätern dort eigentlich gar nicht abgebildet werden und auch nicht wirklich diskutiert werden. Die einzige Diskussionslinie, die wir da wahrnehmen konnten auf Instagram, war zwischen eher rechtskonservativ eingestellten Vätergruppierungen und eben dann diesen Vätern diese aktive Vaterschaft verkörpern. Genau, aber die Debatte ist noch nicht sehr vielfältig in den sozialen Medien.
Das heißt, wir haben eine besondere Schicht, ich nenne es mal jetzt die Mittelschicht, oder wie würden Sie das bezeichnen, die in die Diskussion eingetreten ist?
Genau, also primär finden sich dort eben ja weiße Väter, die eine solide Ausbildung oder einen akademischen Abschluss auch absolviert haben und auch in relativ sicheren familiären Verhältnissen leben. Also genau. Und ja, die verkörpern dann eben auch diese aktive Vaterschaft, zeigen sich auch, wie sie Hausarbeit übernehmen. Und was ich persönlich auch interessant finde, ist, dass es aber auch zunehmend mehr eine Professionalisierung hier gibt von Vaterschaft. Das sind häufig Väter, die auch eine Zeit lang ihre Erwerbstätigkeit eigentlich reduziert haben oder ganz als Hausmänner tätig waren und jetzt über ihre Darstellungsweisen als Väterblogger das professionalisieren und zu sogenannten Dadpreneurs werden. Also die verkaufen dann tatsächlich über ihre Instagram-Accounts entweder ihre Dienstleistungen als Väterberater oder auch einfach Produkte, die für Babys gebraucht werden können und dann besonderes Branding haben. Und das ja, finde ich einfach interessant, eigentlich erst sozusagen rauszugehen, sich wieder voll auf die Vaterschaft fokussieren zu wollen und dann doch nach einer Zeit wieder eher einzutreten in diese Erwerbstätigkeit und unter anderem auch die Darstellung der eigenen Kinder dafür zu verwenden.
Väter machen sich heute offenbar mehr denn je Gedanken, wie sie sich aktiv beteiligen können an der Erziehung und am Leben ihrer Kinder. Aber was heißt das ganz konkret und wie passt das mit Berufstätigkeit zusammen? Wie steht es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Väter und wie sind dafür die strukturellen Bedingungen? Darüber werden wir diskutieren, gleich nach den Nachrichten. Und Sie können gerne mitmachen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Bis gleich. Die Lebenszeit im Deutschlandfunk. Willkommen zurück. Dass Beruf und Familie so unter einen Hut passen, das wird auch für Männer immer wichtiger. Die neue Generation von Vätern würde gern mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, das haben wir schon gehört, und sich partnerschaftlich an der Familienarbeit beteiligen. Auslaufmodell, Fragezeichen. Der Mann als Familienernährer, das ist unser Thema heute. Uns interessiert Ihre Erfahrung. Wie hat denn Ihr Arbeitgeber zum Beispiel reagiert, als Sie familiärbedingt Ihre Stunden reduzieren wollten? Wie beobachten Sie die Situation vielleicht als Großeltern? Wie stellen Familien sich heute auf? Und was muss sich ändern, damit Kleinfamilien glücklich zusammenleben können und nicht unter dem Druck zusammenbrechen, Berufstätigkeit und Familienleben unter einen Hut zu bekommen? Melden Sie sich gerne und diskutieren mit 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und genau das hat ein Hörer getan. Uns erreichen einige, die Väter sind und das sehr gerne und deshalb ihre Berufstätigkeit zurückstellen. Wir haben einen anonymen Hörer, der schreibt, seine Frau gehe jetzt Vollzeit arbeiten und er habe jetzt als Vater zu Hause den besten Job, den er jemals gemacht hat. Die einzige Herausforderung, so schreibt er aber, sei fehlende Anerkennung und teilweise fehlendes Verständnis für diese Art der Rollenaufteilung. Und mich würde interessieren, unser Hörer Herr Dudasus Binnen ist in der Leitung, ob Sie, wenn ich es richtig gelesen habe, Sie sind auch der erziehende Part in der Beziehung, ob Sie auch mit Unverständnis teilweise konfrontiert sind, wenn Sie genau das erzählen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Bin ich jetzt in der Leitung, ja?
Ja.
Genau, das kann ich absolut unterstreichen. Also das waren letztendlich die Erfahrungen. Also ich sage waren, weil ich bin jetzt, ich gehe auf die 60 zu und meine Kinder sind volljährig inzwischen. Mhm. Also das Thema ist abgeschlossen, aber das war genauso. Ja, ja. Bei uns war das eine, ich sag mal, wirtschaftliche Entscheidung. Wir hatten beide Jobs, aber ich befristet. Meine Frau hatte eine Beamtenstelle und da war das Einkommen auch besser. Und das war eine sehr nüchterne Entscheidung. Dann stand ich da in dem Job und habe einfach mal angefangen.
Und wie hat's, erzählen Sie weiter.
Ja, dann kam das zweite Kind und das stellte sich dann so nach und nach im Laufe der Jahre einfach raus. Es ist einfach den Druck, den Sie in der Anmoderation auch erwähnt hatten. Ne? Also wenn wir beide berufstätig gewesen wären, Kinder sind oft krank und so weiter, was macht man dann? Wir hatten keine Großeltern im Umfeld, wir mussten das dann alles selber stemmen. Es ist einfach sehr viel druckärmer, wenn einer zu Hause ist. Das war so unser Modell und da sind wir so, ich sag mal, langsam einfach mehr reingewachsen, als dass das geplant war, aber es hat sich dann über die Jahre so bewährt und ergeben.
Würden Sie denn sagen, in der Beobachtung, wenn Sie dann als Vater unterwegs waren, auf Spielplätzen zum Beispiel, oder in der Kita, in der Schule, dass Ihnen da Unverständnis entgegengebracht wurde?
oft, also Anerkennung gab es viel, also das splittet sich so ein bisschen. Auf der einen Seite dann die Generation der Großeltern meiner Kinder, dort wo das Rollenbild noch ein bisschen strikter verhaftet ist. Da fehlte manchmal die Anerkennung, aber bei den Gleichaltrigen doch eher erst ein Erstaunen und dann sowas ungläubig, dann geht das überhaupt und dann... Ja, und wenn die angefangen haben zuzuhören, die Leute, dann kam die Anerkennung schon. Aber was war man, ich war sehr oft konfrontiert mit Klischees, wie halt Haushalte zu laufen haben und wie ein Haushalt geführt wird und wie eine Dekoration am Kindergeburtstag aussieht und so weiter. Und das war das, was ich auch in meiner Mail schrieb, Väter machen das einfach anders. Also wir waren viel mehr Technik geprägt in unserem Haushalt und das hat meine Kinder mitgeprägt und wenn ich mit denen gespielt habe, da war halt auch mal ein Rasenmäher mit dabei. Ne? Und
Professor
solche Geschichten. Ja. Das lief dann anders, aber bei uns war nie so ordentlich. Ne? Und Putzen ist dann in anderen Haushalten sicher besser gelaufen als hier.
Professor Eickhorst, deckt sich das mit den Erfahrungen, mit dem Wissen, was wir dazu haben, dass es, wenn Väter die Rolle übernehmen des Erziehenden, der erziehende Part vor allem sind, dass das anders läuft, als wenn Mütter das tun?
In Reaktion mit Sicherheit. Also ich glaube, es ist immer noch so, diese Mischung, was der Hörer gerade geschrieben hat, aus Anerkennung, Erstaunen und auch Befremden, die ist immer noch da. Ich glaube, sie nimmt langsam ab, aber schleichend. Dass sie die Rolle wirklich anders ausfüllen, das kommt vor, ja, aber ich würde die Unterschiede nicht überbetonen. Ich glaube, letztendlich die Person, die nah am Kind dran ist, hat oft einfach auch die gleichen Anforderungen. Je mehr ich der Ernährer bin, der Spielepapa, der nur abends da ist, desto mehr Möglichkeiten habe ich sozusagen mein Spielen auszuleben, nämlich als den zu inszenieren, der abends nach Hause kommt, tolle Sachen macht. Je mehr ich aber die ganze Rolle habe, den ganzen Tag da bin, je mehr ich trösten muss und zum Arzt gehe mit dem Kind und die Nase putzen und so weiter, desto mehr nähern sich die Aufgaben auch an. Ich glaube, da ist viel mehr Rollenwirkung drin, als wie das Geschlecht da reinwirkt. Das wäre meine These.
Mhm. Herr Duda Suspen, Sie haben selber gerade gesagt, Sie sind da so reingewachsen. Das müssen Mütter ja definitiv auch erstmal in solche Rolle eigentlich reinwachsen. Wenn Sie jetzt drauf schauen, Sie haben gesagt, Sie sind, Ihre Kinder sind inzwischen erwachsen. Sie bereuen, dass Sie zu Hause geblieben sind und hätten gerne noch Karriere auch machen können? Oder ist das gut so gelaufen, wie es war?
Das ist ambivalent. Also ich hätte das gerne gemacht damals. Also ich war ziemlich am Anfang von meinem, ich hatte ein Studium hinter mir und war dann befristet in einem Büro drin, im Planungsbüro. Und da war dann die Entscheidung, das war alles unsicher, die Stelle. Und das war dann der Grund, auch das aufzugeben. Aber ich hätte da dranbleiben müssen, um da was zu werden. Der Zug war irgendwann abgefahren und ich habe das dann als der Jüngste, ich habe 3 Kinder insgesamt, als der Jüngste dann auf der weiterführenden Schule war, dann habe ich so einen Anlauf unternommen, nochmal in den Beruf einzusteigen und gemerkt, der Zug ist weg. Mhm. Also in meiner Branche war das schwierig. Und das war schon bitter als Erfahrung, muss ich zugeben. Das ist nicht einfach, aber über so eine Krise habe ich dann irgendwie an mir halt auch gearbeitet und dann braucht es ein neues Selbstverständnis. Wie geht man jetzt mit der Rolle um? Bejaht man das oder bereut man das?
Und das Selbstverständnis.
Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Geschichte. Andere, also bei Frauen im Umfeld, in der Nachbarschaft auch, da ist sehr oft der Wiedereinstieg im Beruf, das ist gelungen. Und es gab damals ja auch so ein Programm irgendwie, also eben nach Familienzeit zugeschnitten für Frauen, die wieder einsteigen im Beruf. Da wollte ich gern teilnehmen, das war vom Landkreis hier aus. Und dann sagten die, nee, das können sie nicht, sie sind keine Frau. Das ist nur für Frauen. Und das ist so ein Punkt, das begegnet mir immer wieder. Man wird in dieser Vaterrolle, da sind Strukturen, teilweise auch auf behördlicher Seite, die sind einfach so fixiert und da fällt man durch.
Okay, ich bedanke
mich. Das ist was mich immer wieder geärgert hat.
Ja, das glaube ich. Das würde ich gerne auch gleich nochmal weiter diskutieren wollen mit den Gesprächsgästen, die bei uns hier die ganzen 1,5 Stunden dabei sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie teilgenommen haben an dieser Runde, Herr Duda Suspen, und für Ihre Erfahrungen und würde gerne an Herrn Prüfer wissen, ob er auch auf Ähnliches gestoßen ist. Dinge, die ihm nicht zugänglich waren, weil er eben ein Mann war und keine Frau, ein Vater und keine Mutter.
Ich glaube, das hat sich schon stark geändert in der Wahrnehmung. Also unser Hörer, von dem ich gerne auch eigentlich erfahren hätte, wie man mit einem Rasenmäher mit Kindern spielt. Das muss ein tolles Spiel gewesen sein.
Die gibt es ja auch im Kleinen.
Das ist ja Herr Duderus ist ja ein Pionier gewesen in dieser Geschichte, und da habe ich großen, großen Respekt und große Anerkennung dafür. Ich glaube, wenn man heute als Vater zu Hause bleibt, dann ist das von großer Anerkennung überall begleitet. Also wenn ich meine Elternzeiten gemacht habe, da war mir das fast schon ein bisschen unangenehm, weil fast schon die Leute in der U-Bahn von ihren Plätzen aufspringen, wenn man da als junger Vater mit seinem kleinen Kind auf dem Arm kam, weil das so eine Sensation war. Und diese Väter, glaube ich, die fühlen sich auch sehr wohl in dieser Rolle, das heute auszuführen. Allerdings nur so lange, bis das nicht mit den anderen Anforderungen, die an ihr Selbstverständnis als Mann gestellt werden, kollidiert. Sonst hätten wir da auch andere Zahlen. Also es ist total toll, sich um seine Kinder zu kümmern. Es ist aber nicht so anerkannt, sich nicht um seine Karriere zu kümmern, nicht weiterkommen zu wollen, kein Vorbild in der Hinsicht sein zu wollen. Und wenn Männer das nicht tun, dann ist das schon problematisch, und dann ist das mit dem Schulterklopfen auch schnell zu Ende, fürchte ich.
Da kann vielleicht Gideon Jessa-Jan, wenn ich das richtig ausspreche, schönen guten Morgen, auch was zu beisteuern. Schönen guten Tag. Können Sie mich hören? Hallo? Ein Hörer? Ja,
ich kann Sie hören.
Jawohl, jetzt hören wir Sie auch. Guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Ich lese, dass Sie schreiben, im Grunde genommen ist die Frage dieser Sendung völlig überflüssig, weil es schon längst Realität ist. Sie sind auch Hausvater, schreibt mein Kollege hier, und Ihre Frau arbeitet also Vollzeit. Das heißt, Sie sagen, im Grunde genommen brauchen wir die Diskussion gar nicht mehr?
Exakt. Also da muss ich auch meinen Vorredner ein bisschen widersprechen, dass das Hausvatersein sich mit dem Verständnis als Mann sozusagen beißt. Weil ich sehe, ich bin vielleicht etwas jünger, ne? Also ich bin 34 Jahre alt, und ich sehe schon auch in meiner Umgebung, dass Karriere und Hausväterschaft, dass das wirklich gleichberechtigt betrachtet wird. Und zumindest in den jetzt heranwachsenden Teil der Gesellschaft ist das schon da, dass Männer wirklich auch Hausvater sein können. Allerdings sieht man in der Gesellschaft dann tatsächlich noch irgendwie Bedenken, was quasi hier jetzt auch diese Diskussion betrifft, ne?
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, beziehungsweise was war der Grund, warum Sie entschieden haben in Ihrer Familie, dass Sie zu Hause bleiben werden und Ihre Frau arbeiten geht?
Na, das war ganz einfach. Also meine Frau wollte auch mal, sage ich jetzt mal, arbeiten, dieses Berufsleben nachgehen. Und ich hatte das tatsächlich schon gehabt. Und dann haben wir gedacht, als meine zweite Tochter ungefähr vor 18 Monaten geboren worden ist, wir drehen jetzt mal die Rollen um.
Mhm. Genau, ja. Und wie geht es Ihnen damit, mit dieser Rollenverteilung im Moment? Wie läuft es bei Ihnen?
Ja, also ich finde das das Beste, was Sie haben, auch für unsere Kinder, sehe ich schon einen Unterschied. Der Papa ist nicht nur sonntags da, der den Braten anschneidet, ne, sondern ist wirklich immer da. Und die Mama, die kommt so ungefähr um 18 Uhr nach Hause, und dann gibt es ja auch noch ein bisschen Zeit. Und man merkt einfach im Moment, dass es für alle wirklich sehr schön ist, dieses Modell. Gerade auch, weil es vielleicht tatsächlich anders ist als noch den meisten hier in Deutschland. Ich komme aus den Niederlanden, das ist schon ein bisschen anders als hier, mit dieser Sache tatsächlich. Aber man merkt, dass es auch den Kindern gut tut, auch anderen Kindern, dass sie sehen, ach ja, da ist der Vater statt die Mutter.
Mhm. Frau Breuer, die Frage würde ich gerne an Sie mal stellen, wie wenn wir über den Tellerrand schauen und nicht nur nach Deutschland. Wie sieht es denn im europäischen Ausland aus? Wissen wir dazu was?
Ich kann primär etwas zu Schweden sagen, weil ich dazu auch schon 2015 geforscht habe oder auch schwedische Väter beforscht habe. Und da sehen wir, dass dank der Anteil an Elternzeit, die Väter nehmen, in etwa 10 Prozentpunkte höher ist als hier bei uns in Deutschland. Und wir sehen vor allen Dingen auch, dass die Väter alleine Elternzeit in Anspruch nehmen. Also nicht wie die meisten Väter in Deutschland mit der Mutter parallel, sondern dann wirklich 6 Monate alleine mit dem Kind verbringen. Und von daher gibt es da schon sagen schon einige, dass sozusagen das schwedische Modell weiter ist. Mhm. Genau, zu den anderen europäischen Ländern kann ich nicht so viel sagen, aber ich würde gerne noch an was anderes anschließen, weil jetzt diese beiden Hörer ja davon erzählt haben, dass sie quasi die Rollen getauscht haben. Also jetzt ist der Vater zu Hause und die Mutter ist erwerbstätig. Und ich will da nur auf ein strukturelles Problem quasi hinweisen, nämlich zum Beispiel das der Altersarmut. Wenn ein Hausmann 16 Jahre oder auch länger eben nicht erwerbstätig ist, dann wird ihm später das Schicksal ereilen, was jetzt klassischerweise die Mütter sozusagen ereilt. Also da glaube ich, gibt es einfach auch noch auf der politischen Ebene ganz wichtige Schrauben, an denen gedreht werden müssen, damit auch alle sich wirklich ganz frei dafür entscheiden können und nicht aufgrund von, ja, Geldnot oder ökonomischen Zwängen sozusagen immer nur eine gewisse Konstellation in der Familie ausüben können. Weil es können einfach nicht in allen Familien aktuell ein Elternteil für 3 Jahre zu Hause bleiben oder vielleicht für 16 Jahre, wie auch immer. Das ist eben auch eine Hürde sozusagen, die für manche Väter eben höher ist als für andere Väter.
Frau Breuer, Sie haben in Ihrer Väterstudie auch gezeigt, dass wenn dann eben beide versuchen zu arbeiten und Familie und Beruf übereinzubringen, dann passiert genau das Gleiche wie bei Frauen, so ähnlich wie Sie es auch gerade angedeutet haben, nämlich dass Männer genauso, Väter genauso in die Falle tappen, wenn sie gleichzeitig berufstätig sein wollen und ein ziemliches Problem mit ihrer Zeit insgesamt bekommen.
Ja, genau. Also das klang ja auch schon an bei Herrn Eickhoff und auch an Herrn Prüfer, dieses Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und in der Studie hat sich eben gezeigt, dass da jetzt auch noch so ein neues Themenfeld dazukommt, nämlich nicht nur, wie vereinbare ich eben meine berufliche Weiterentwicklung und ein erfüllendes Familienleben, sondern wie vereinbare ich diese beiden Dinge auch mit aktiver Teilnahme an der Community sozusagen, an der Gesellschaft. Wenn zum Beispiel die Großeltern uns viel Aufgaben abnehmen, also die Kinder beispielsweise viel betreuen, dann empfinden die Väter das aber häufig auch als eine Aufgabe, dass sie sich wiederum auch um die Großeltern mehr kümmern müssen, im Sinne von Care-Arbeit, unentlohnter Care-Arbeit. Und auch die Väter, die sich da aktiver einbringen, empfinden, das thematisieren sie auch selbst, für sich selbst ein Vereinbarkeitsproblem oder zumindest ein Vereinbarkeitsproblem für die gesamte Familie, dass sie gemeinsam gucken müssen, wie können sie diese verschiedenen Teile des Lebens eben erfüllend jeweils auch miteinander vereinbaren.
Ja, da könnte man sich ja tatsächlich mal fragen, was haben wir als Gesellschaft eigentlich gewonnen, wenn jetzt die Männer sozusagen nachziehen und sich genauso gestresst und unter Druck fühlen wie die Frauen?
Vielleicht Geschlechtergerechtigkeit.
Im Druck. Aber Sie haben ja tatsächlich nach Ihrer Studie sozusagen auch noch zusammengeführt, welche politischen Reformen, familienpolitischen Reformen daraus entstehen müssen. Was wären so, wenn Sie so zwei Dinge nennen müssten, an deren Stellschrauben wir dringend drehen müssen, damit die Strukturen so sind, dass es möglich ist, dass beide sozusagen arbeiten können, nicht in die Altersarmut rutschen müssen unbedingt und Familie trotzdem mitdenken und auch mitleben können?
Ja, da gibt es wahrscheinlich sehr viele Stellschrauben. Ich würde gerne zwei politische sozusagen nennen und vielleicht noch eine, die eher an die Arbeitgeber hier unter den Zuhörern sich wendet. Also auf der politischen Ebene, denke ich, ist es ganz wichtig, auch im Sinne der sozialen Gleichheit, dass Elterngeld stärker den ökonomischen Hintergrund des Haushalts betrachtet. Also dass Väter in Familienkonstellationen, in denen beide Elternteile relativ wenig verdienen, mehr Elterngeld bekommen, möglicherweise den vollen Lohnausgleich, wie es zum Teil auch in Schweden gemacht wird. Weil dann eben dieser Zwang, sich entscheiden zu müssen, ich würde gern bei meinen Kindern sein, aber dann können wir uns den einen Sommerurlaub nicht mehr leisten, diese Väter diese Entscheidung nicht mehr treffen müssten. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist eine stabile, gesicherte Versorgung der Kinder in den Kitas und auch in den Schulen. Eltern müssen sich darauf verlassen können, wenn beide berufstätig sein wollen, dass es feste Zeiten gibt, in denen die Kinder sicher und gut betreut werden. Und da ist leider mit dem Fachkräftemangel, glaube ich, tun sich da immer mehr Probleme auf. Und ich glaube, an die Ebene der Arbeitgeber wäre auch nochmal wirklich wichtig zu sagen, dass Väter in allen ihren beruflichen Kontexten immer, also Männer immer auch als Väter gedacht werden, so wie Frauen, die Kinder haben, eigentlich immer als Mütter irgendwie mitgedacht werden. so müsste es sozusagen auch stärker bei den Vätern gemacht werden. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die bei der Polizei arbeitet, und da ging es zum Beispiel um psychologische Betreuung von männlichen Polizisten. Und da ist das Thema noch gar nicht durchgedrungen, dass wenn ein Vater in einen Einsatz fährt und eventuell lebensgefährdet ist dort, ganz anders diesen Einsatz womöglich wahrnimmt als ein Single-Vater oder auch eine Single-Frau. Also das sind Aspekte, glaube ich, da müssten die Arbeitgeber wirklich deutlich sensibler rangehen.
Professor Eickhorst, Sie würde ich ganz gerne fragen, Sie sind auch in der Männerberatung tätig. Wir haben gerade gehört, Arbeitgeber sehen Frauen gerne oder denken über Frauen als Arbeitnehmerinnen auch immer gleichzeitig als Mütter. Männer werden selten auch als Väter mitgedacht. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
Ja, das ist so, das ist immer noch so. Hat sicherlich auch zu tun mit Befürchtungen der Arbeitgeber. Die sehen ja die Frauen auch nicht gerne als Mütter. Natürlich immer die Angst gehen in die Elternzeit. Das ist natürlich auch ein Punkt. Männer, die in Elternzeit gehen, Männer, die, ich sag mal, ein bisschen despektierlich, genauso unberechenbar werden wie junge Mütter, wenn junge Väter das werden, sind natürlich auch eine Bedrohung. Ich glaube aber, was Positives zu sagen, der aktuelle Arbeitsmarkt ist da auch eine Chance. Der sieht ja eigentlich gar nicht so gut aus. Ich unterrichte hier im Bereich der sozialen Arbeit, Fachkräftemangel ohne Ende. Das heißt aber auch, man tut einiges, um die Fachkräfte, die arbeiten können, arbeiten wollen, in diesen Bereichen auch zu kriegen. Ich hatte mal so ein Beispiel in aller Kürze auf so einer Arbeitgeberdiskussion, auch mit dem Bundesforum Männer, sagte ein Arbeitgeber, er hat verschiedene Standorte in einer strukturschwachen Region, ist die Leute froh, bei ihm arbeiten zu dürfen. Der bietet eigentlich nichts, außer dem Gehalt natürlich. Die Leute kommen in der starken Region, musste er kämpfen um die Fachkräfte. Und da hat er viel angeboten, auch Vätercoaching, auch Teilzeitförderung. Es gibt, vielleicht kennt ihr das, die Väter GmbH in Hamburg, die macht genau das, Arbeitgeber fit zu machen, wie man sozusagen Vaterschaft als Standortvorteil nutzt, also die Förderung von Vaterschaft. Und wenn das Arbeitgeber für mehr tun und die sagen, Väter, ihr könnt bei uns arbeiten, wir bieten euch viel, ob nun Homeoffice, ob nun Teilzeitmodelle, ob Fortbildung, ob Elternzeitberatung oder Ähnliches, das könnte eine tolle Chance sein in alle Richtungen.
So ähnlich äußert sich auch unser Hörer Dr. Patrick Püttel, wenn ich den zitieren darf, aus einer Mail. Er habe seine wissenschaftliche Karriere bewusst beendet, um möglichst viel Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Und seine Entscheidung, mehr Vater sein zu wollen, da erfahre er wenig gesellschaftliche Wertschätzung und der Mann fühle sich nach wie vor als Exot, sagt er. Teilzeit von Männern wird verurteilt. Er hat uns geschrieben unter lebenszeit@deutschlandfunk.de, und ich möchte Sie gerne bitten, wenn Sie sich beteiligen wollen, machen Sie das auch sehr gerne. Die Arbeitgeber sind ja das eine, Herr Prüfer, wenn wir darauf schauen, wie so Reaktionen sein können auf etwaige Teilzeit oder die Entscheidung, erstmal zu Hause zu bleiben. Aber die Reaktion des Umfelds, auch von Kolleginnen und Kollegen, ist was anderes. Wie haben Sie das denn damals erfahren? Ich erinnere mich, Sie hatten vorhin erzählt, dass Sie darauf gestoßen wurden von Ihrer Partnerin, dass es jetzt nicht so laufen kann, dass Sie einfach weitermachen wie bisher. Und als Sie sich dann entschieden haben, aktiver sich in die Vaterrolle zu begeben, wie waren die Reaktionen?
Von meinen Kollegen?
Unter anderem oder vielleicht auch Freundeskreis, Eltern?
Nee, ich habe ja nicht das gemacht, was die Hörer gemacht haben. Ich habe Elternzeit genommen und ich arbeite Teilzeit. Aber wir haben halt als Familie so ein Modell gewählt, wo beide Teilzeit arbeiten. Das heißt, beide sich aktiv um die Kinder kümmern und beide aber auch ihre Jobs irgendwie vorantreiben. Und das ist ein Modell, was natürlich an allen Ecken und Enden dann auch knarzt und knackt, weil manchmal für das eine oder das andere zu wenig Geld da ist. Aber ich habe das nicht erfahren als etwas, wo die andere Väter sagen, wie lebst du denn das? Und das ist aber komisch. Ich glaube, dass sich da auch etwas wandelt in der Wahrnehmung, was allerdings auch daran liegen kann, dass ich ja auch aktiv in meinem Beruf bin und nicht irgendwie mich daraus zurückgezogen habe. Ich finde, generell brauchen wir aber, dass die Arbeitgeber diese Vaterrolle mehr mitdenken und auch Väter zu so etwas ermutigen. Denn wenn wir nicht Väter haben, wenn nicht Männer haben, die mehr zu Hause bleiben, dann werden wir auch keine Mütter haben, die mehr arbeiten. Also wenn wir das alles möchten, was wir uns als Gesellschaft wünschen, dass wir eine Parität von Männern und Frauen in Führungspositionen und in den Jobs haben, dann muss sich die Rolle von Vätern ändern in der Gesellschaft.
Wird denn eigentlich, Sie haben es ja beschrieben, wie Sie das miteinander ausdiskutiert haben, wird zwischen den Eltern vor der Geburt eines Kindes genügend darüber diskutiert, was es denn ganz konkret heißt, wenn man aufteilen möchte, was es konkret heißt, auch finanziell? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht, Herr Prüfer?
Ich glaube, das ist der Punkt, der halt am meisten vernachlässigt wird. Also der Punkt, wo man darüber sprechen kann und muss, was wünsche ich mir denn als Vater für meine Familie? Was sollte meine Rolle sein? Was sind meine Ansprüche? Ne? Wo brauche ich Zeit? Und wie kriegen wir das unter einen Hut? Und welche Gefühle haben wir dabei? Das ist ja etwas, was man eigentlich dann am besten macht, bevor das Kind geboren wird. Und dann geschieht es, ist mein Eindruck, in der Gesellschaft meistens nicht. Man verlässt sich darauf, Mensch, wir haben uns doch so lieb und das ist doch toll und jetzt werden wir eine Familie und wir kriegen das schon hin, aber das reicht halt nicht. Meistens passiert es einfach so, dass die Frau erstmal zu Hause bleibt, erstmal, ne, und zurücksteckt und der Mann erstmal arbeiten geht, erstmal, aber während in der Realität dann meistens der Mann noch mehr arbeitet als vorher, weil jetzt hat er ja die Familie, die es zu ernähren gibt. Jetzt gibt es ja noch einen Grund, mehr Geld reinzuholen. Und die Frau sich in ihrem Umfeld mehr und mehr vernetzt mit anderen Müttern, und das ist ja auch sehr etabliert, ne? Dann passiert es, dass nach einigen Jahren beide auf Gleisen sind, wo sie eigentlich gar nicht hin wollten. Mhm. Nämlich er arbeitet vor allen Dingen und sie kümmert sich vor allen Dingen um die Kinder. Und um das zu verhindern, muss man sich als Paar sehr früh fest an den Händen halten.
Ja.
Und um all diesen Widerständen dann auch begegnen zu können.
Ich sage erstmal danke bis hierhin, Herr Prüfer, gleich mehr. Kim Breuer müssen wir leider verabschieden an dieser Stelle. Danke, dass Sie bis hierhin dabei waren. Und gleich geht es weiter nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Beschützer, Ernährer, Patriarch. Es gibt viele alte Rollenbilder vom Vater, die aber offenbar nicht mehr in unsere Zeit passen. Heute ist die Rede vom neuen Vater, der sich einbringen möchte, der Erziehung mitgestalten möchte, der Beziehung mitgestalten möchte. Willkommen zum dritten Teil der Lebenszeit. Heute, wir sprechen übers Vatersein und mit dabei ist weiterhin Tilman Prüfer, Kolumnist beim Zeitmagazin und der Psychologe Professor Andreas Eickhorst, der zu Vätern geforscht hat. Verabschieden mussten wir und gerade war die Zeit kaum noch da, um das vernünftig zu sagen. Dr. Kim Breuer von der TU Braunschweig, sie hat aus zeitlichen Gründen nur bis um 11 Uhr Zeit gehabt und hat uns bis dahin aber ordentlich mit Zahlen und ihrem aktuellen Väterreport versorgt. Nochmal vielen Dank dafür. Und unter lebenszeit@deutschlandfunk.de erreichen uns viele, viele Mails, die nochmal darauf verweisen, dass es sehr schwer gemacht wird, Familien zu entscheiden, wann und wie viel Elternzeit sie nehmen. Viele schreiben, sie hätten im Moment, wäre es so, dass sie als Vater zwar gern beteiligt wären, aber sie diejenigen sind, die mehr Geld verdienen als die Frau und sich deshalb eine Elternzeit zwar gewünscht, aber nicht leisten können. Das ist das eine. Und dann hat uns die Mail unter anderem von Carsten Reusch erreicht. Er schreibt, er hat 2007 Elternzeit genommen, als es noch kein Elterngeld gab. Und damals habe der Chef, das ist ganz interessant, das ist schon eine Weile her, trotzdem interessant, vom Chef habe es maximalen Druck gegeben. Er habe ihm eine Beförderung angeboten, wenn er auf die Elternzeit verzichtet. Diese Zeit ist vorbei. Soweit sind wir schon in der Diskussion hier in der Lebenszeit um kurz nach 11. Und mich würde jetzt interessieren, Herr Eickhorst, wenn wir mal auf die Kinder schauen, was die eigentlich davon haben, mit der Kinderbrille schauen, wenn die Väter mehr Teil ihres Lebens sind. Nehmen wir an, ein Vater ist präsent und hat eine Bindung zum Kind. Was hat ein Kind davon?
Ja, ein Kind hat da viel von. Wenn wir davon ausgehen, dass Kinder natürlich auf genau das angewiesen sind. Auf Bindung, auf Nähe, auf Emotionen, nennen wir es Liebe. Und wir wissen, dass Väter es genauso gut können wie Mütter auch. Dann ist natürlich ein präsenter Vater als Bindungsperson per se das gute Merkmal einer gelingenden Kindheit, einer potenziell gesunden Entwicklung wie eine präsente Mutter auch. Und wenn beide Eltern da sind, als gute, sichere Bindungspartner, beide präsent sind, beide liebevoll zugewandt, davon reden wir natürlich von Eltern, die sich auch sozusagen positiv bemühen. Also je mehr das tun, wenn das einer tut, ist gut, egal ob Mutter oder Vater, wenn das beide tun, ist für die Entwicklung umso besser. Wir wissen aus der Forschung auch, wenn Väter die Kompetenz, die sie haben, zum Beispiel im Bereich Feinfühligkeit, wenn sie mitkriegen, was das Kind braucht, wenn sie entsprechend reagieren, entsprechend fördern, auch feinfühlig spielen zum Beispiel, dass sie insbesondere Sozialkompetenzen der Kinder stark fördern. Aber auch im Bereich Vorbild natürlich, Rollenvorbild. Wobei, eins muss ich sagen, das haben wir bislang vielleicht ein bisschen wenig diskutiert, das trifft auf diese positiven Einflüsse zu, wie auch auf vieles andere. Wir reden immer noch viel von der Mittelschicht, also von Vätern, die wirklich aktiv sich entscheiden, zu Hause sein möchten, vielleicht sich einbringen. Da kann man diskutieren, ist das Ernährermodell vielleicht vorbei? Spielen die Väter ihre Möglichkeiten als Bindungsfigur voll aus? Ich glaube, in weiten Teilen jenseits der Mittelschicht ist das nicht so der Fall. Ich mache auch viel Theorie und Forschung zu Vätern in frühen Hilfen, also in familiären Lebenslagen unter Belastung, da sind noch ganz andere Lebensmodelle. Da sind wir, glaube ich, noch lange nicht so weit wie da, wo wir jetzt diskutieren.
Also die Frage einmal, sich wirtschaftlich das auch leisten zu können und aber auch Väter, die tatsächlich bewusst Väter sind und auch die Vaterrolle überhaupt übernehmen wollen.
Genau, einmal die Wirtschaftlichkeit. Dann ist ein bisschen auch die Frage von Vorbildern. Also bin ich in einer Gesellschaftsschicht, in einem Milieu, in einem Habitus, wo ich auf die Idee komme überhaupt, sozusagen, ich könnte das machen als Vater, traue ich mir selber auch zu und bin ich überhaupt da? Also natürlich, je größer die Trennungsrate ist, je instabiler familiäre Modelle sind, egal ob Mann-Mann oder Mann-Frau, wie auch immer, desto weniger die Chance, ein aktiver Vater zu werden. Also die Mittelschicht macht es einem da deutlich einfacher, gleichwohl, das haben wir zu Recht gehört, es selbst da immer noch schwierig ist.
Wir haben Herrn Winkler am Telefon. Aus Berlin erreicht er uns. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Herr Winkler.
Schönen guten Tag in die Runde.
Sie sind alleinerziehender Vater, wie ich lesen kann. Ist das bei Ihnen eine bewusste Entscheidung gewesen, die Vaterrolle komplett zu übernehmen? Wie war das?
Also ich bin, Halbzeit alleinerziehender Vater. Ich teile mich 50-50 mit meiner ehemaligen Lebenspartnerin rein. Wir haben zusammen eine 3-jährige Tochter, die wird im Sommer jetzt 4. Getrennt haben wir uns im Jahre 21 und in dem Fall halb bewusste Entscheidung war das, aber auch während der Beziehung. Wir waren in einer sehr ähnlichen wirtschaftlichen Lage. Wir haben beide den gleichen Job gemacht. Wir sind beide Sozialarbeiter in der Jugendhilfe gewesen. Genau, und da hatten wir tatsächlich, vielleicht ist es ein bisschen einfacher als wegen meinem Vorredner jetzt gerade, als andere Gesellschaftsschichten uns zu entscheiden, dass auch ich und die Mama sich da gut reinteilen. Ja, genau.
Und welchen Anteil übernehmen Sie in Erziehung und welchen Ihre Frau? Können Sie das sagen oder lässt sich das nicht so sagen, genau wie wir es gerade von den Einkaufs gehört haben?
Also, ich würde sagen, da wir jetzt ja beide sehr autark mit unserer Tochter leben, also sprich in meiner Zeit bin ich natürlich mit meiner Tochter und erziehe sie so, wie ich es für richtig halte. Und in der Zeit, wo die Mama mit der Tochter ist, erzieht sie sie, wie sie es für richtig hält. Dementsprechend ist das tatsächlich auch eine 50-50-Teilung in der Hinsicht. Was mir aber aufgefallen ist, die Veränderung zwischen des Zusammenseins und des gemeinsamen Machen und die Zeit danach. Also während wir noch zusammen waren, da war es auch schon bereits so, dass wir eben, also um es von vorne zu machen, am Anfang war die Mutter in der Elternzeit ein Jahr lang, ich habe gearbeitet und dann war die Elternzeit vorbei und wir hatten beide eine 30-Stunden-Stelle eben als Sozialarbeiter. Und dann kam es eben dazu, ich hatte den Führerschein, ich war mehr in der Lage, die Tochter dann immer abzuholen, zu bringen zum Kindergarten, sodass es dann auch dazu kam, dass meine ehemalige Lebenspartnerin dann die Stunden erhöht hat und ich dann auch die Zeit mit ihr nach dem Kindergarten immer eher hatte. Und da war ich auch sehr dankbar für, weil ich eben auch das Gefühl hatte, ich habe schon im ersten Jahr eigentlich viel zu viel verpasst gehabt. Da war es dann aber auch noch eine andere Wirtschaftlichkeit. Wir kamen gerade beide aus dem Studium und tatsächlich musste dann jemand arbeiten. Mhm. Und gerade zu Anfang ist es, denke ich, schon noch so, dass es einfach, da ist die Mutti eben dann zu Hause geblieben. Als es dann zur Trennung kam, ist mir vor allem aufgefallen, dass man auf einmal nicht mehr Ansprechpartner war, sozusagen.
Für das Umfeld oder für wen?
Für das Umfeld, für den Kindergarten, da vor allem. Sie hatten ja die Sendung mit einem schön provokanten Satz auch gestartet. Ja. Von wegen, ja, wer weiß eher, wen man anruft, wenn man mit dem besten Freund spielen will und so weiter und so fort. Mhm. Da haben Sie völlig recht. Das liegt aber, glaube ich, weniger an den Vätern. Das liegt eben auch tatsächlich mit daran, wie gesellschaftlich mit den Vätern dann teilweise umgegangen wird. Weil es wird zwar heutzutage immer wieder stipuliert, okay, wir brauchen aktive Väter, es muss eine gerechte Teilung geben. Mir ist dann aber eben aufgefallen, sobald es nach der Trennung, sobald es zur Trennung kam, war man dann auf einmal eben nicht mehr der Ansprechpartner. Es ging dann einfach viel mehr über die Mutter, auch die anderen Eltern im Kindergarten, Ansprechpartner für die Tochter war dann immer die Mutter. Und gut, man kann sich da irgendwie ein bisschen von abgrenzen, aber es ist dann schon eine Diskrepanz zwischen dem, was die Gesellschaft von einem fordert und so, wie sie es dann eben lebt. Ja. Genau.
Vielen Dank, Herr Winkler, dafür, dass Sie es erzählt haben, wie Ihre Sicht auf diese Frage ist und wie Ihr Leben momentan gestaltet ist. Herr Prüfer, Sie sind jemand, der sich in dem Buch auch Gedanken macht über die Frage von Mental Load. Ist das eine Sache, also der Diskrepanz zwischen dem, wer weiß eigentlich, welche Schuhgröße das Kind aktuell hat? Ist das was von Gesellschaft nach außen rangetragen wird? Oder gibt es auch tatsächlich viele Männer, die sagen, ach, das kann meine Frau eh besser?
Naja, das ist etwas, was auch einfach kommt. Wenn ich als Vater nicht präsent bin, wenn ich nicht bei den ganz normalen Dingen dabei bin, ne? Also auch wie Kinder aus der Schule kommen, irgendwas erzählen, wie andere Kinder zu Hause spielen, den Nachmittag mit den Kindern teilen, zum Musikunterricht bringen und. Woher soll ich es denn dann wissen? Das heißt, automatisch kommt man dadurch in so eine Praktikantenposition in der eigenen Familie, dass man eigentlich dann, wenn man sich engagieren will, einen Arbeitsauftrag von der Partnerin abholen muss und dann den irgendwie auch gewissenhaft ausführt. Aber man weiß es selbst nicht und man ist weit weg davon, auch eigene Akzente dann setzen zu können. Also auch eigene Werte einzubringen oder Sachen dann anders zu machen, weil man sich aus diesem Mental Load dann raushält und das dann auch immer so an die Partnerin abgibt. Naja, das weiß ja die Mama besser und das ist ja auch gar nicht mein Ding.
Was ist das für eine schräge Rückmeldung, Herr Eickhorst, der Gesellschaft? Auch weil vorhin hatten wir es, ich weiß nicht, ich glaube auch, es war Herr Prüfer, der erzählt hat, dass teilweise mit großem Erstaunen noch und mit großem Lob auch auf Männer geschaut wird, wenn die dann in der Öffentlichkeit zum Beispiel das Kind beruhigen können, trösten können, wenn es hingefallen ist. Und was macht das mit dem Selbstverständnis der Väter?
Ja, ich glaube, das heißt zunächst mal Männer als Väter, ganz normal etabliert, als Vollzeitpapa mit gleichen Aufgaben, sind noch nicht wirklich angekommen. Trotz aller Forderungen, trotz aller Diskussionen, ist es noch ungewöhnlich. Ich kann mich erinnern, ich selber war im Zug mal, versuchte meine Tochter zu beruhigen, die nicht schlafen wollte. Traf ich auch zwei ältere Damen, die sich dann blockierten. Mensch, da muss das Kind doch nur hinlegen, damit es schläft. Weiß der Papa das denn nicht? Ohne die Vorgeschichte zu kennen, dass ich ja schon die halbe Zugfahrt das versucht habe. Das ist nur eine Anekdote, davon gibt es, glaube ich, viele. Also so, wie eines ist die Bewunderung oder man macht das, denn man kann das. Aber gleich, wenn es nicht klappt, die Idee, gut, das ist ja auch nur ein Mann. Meine Frau sagt immer, Elternzeit ist immer noch so ein Projektstatus. Wenn der Elternzeit gemacht hat, schreibt gleich ein Buch oder eine Zeit-Sonderbeilage oder Süddeutsch oder irgendwas. Und sind auch tolle Bücher, so mache ich das nicht. Aber es ist der Nimbus des Besonderen. Mensch, der hat das gemacht und super. Und dann, klar, muss man das auch verarbeiten. Der Nimbus des Normalen, des Selbstverständlichen, der fehlt noch. Und wenn der da ist, das eigentlich egal ist, ob Mutter oder Vater, die Frage ist eher, welches Kind ist da auf dem Spielplatz? Haben Sie einen Sandeimer mit oder nicht? Fehlt die Anmeldung und solche Fragen, dann haben wir, glaube ich, eine wirkliche Gleichberechtigung erreicht, also in der Wahrnehmung, eine Gleichwahrnehmung. Und bis dahin ist, glaube ich, noch viel Zeit.
Ich würde ganz gerne noch kurz Herrn Prüfer fragen, fühlen Sie sich als großer Exot im Moment, wenn Sie mit Ihrem Buch unterwegs sind oder mit Ihrer Kolumne Prüfers Töchter?
Ich fühle mich da nicht als Exot. So geht es mir nicht. Was mich auch überrascht hat, auch in den Diskussionen um mein Buch, dass die Selbstwahrnehmung von Männern als Väter eigentlich noch gar nicht so weit ist, wie wir das so denken, weil wir schon so viel über neue Väter gesprochen haben und so viel über neue Rollenaufteilungen, Ansprüche und so etwas. Also was mich überrascht hat, ist, dass das Selbstverständnis, was man als Vater von Kindern anzufangen hat und wie man da sein möchte für die Kinder, in der Praxis halt nicht so weit ist, wie man es eigentlich denken würde. Mhm. Und auch oft von den Frauen her gedacht nicht. Also viele Partnerinnen, die wünschen sich zwar einen engagierten Vater, aber sie möchten auch jemand, der einen beruflichen Ehrgeiz hat und weiterkommt und irgendwas zu bieten hat, weil das halt auch noch ein sehr starker Wert in der Gesellschaft ist, der damit verbunden ist. Das heißt, wir haben da so zwei nebeneinander existierende Modelle. Und zwischen denen müssen wir eine Brücke bauen, glaube ich.
Das heißt, auch noch unser starkes Bild, sehr traditionell geprägtes Bild von Männlichkeit steht uns da im Weg?
Ja, und das ist ja auch ein ganz, ganz elementares Ding für Männer. Auch die Vorbilder, die wir haben in den Medien und so etwas, die sind genau das. Männer werden immer als in ihrer Rolle als Macher gesehen, nicht als Väter. Ich meine, wer weiß denn, dass Robert Habeck nicht nur ein toller Typ ist, sondern 4 Söhne hat? Ne? Wer fragt denn jemand wie Robert Habeck, sagen Sie mal, wie haben Sie das gemacht? Ne? 4 Kinder und Karriere, Wahnsinn. Wie kriegen Sie es denn hin? Das ist etwas, wo Männer gar nicht mitgedacht werden in dieser Dimension. Und da liegt halt noch was vor uns, glaube ich.
Ich würde gerne Christine Frey-Klenze mit in die Runde holen. Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo, Frau Frey-Klenze. Sie sind Großmutter, wie ich lesen kann. Ihr Sohn hat Kinder und der teilt sich mit seiner Frau die Care, also die Betreuungszeit, genauso wie beide auch arbeiten gehen. Wie erleben Sie Ihren Sohn? Ist er auch zerrissen zwischen zwei Bildern sozusagen, dass einerseits von ihm erwartet wird, dass er der Macher ist und derjenige, der das Geld nach Hause bringt und andererseits aber auch Betreuungs- und Erziehungszeit übernehmen soll?
Nein, ich glaube, der hat ein gutes Vorbild in seinem Vater gehabt, der in den 80ern schon ein sehr engagierter Vater war. Und für ihn ist es eigentlich selbstverständlich, dass seine Frau und er sich auch den Job der Kinderbetreuung teilen. Und er kriegt ja auch sehr viel zurück dadurch.
Ist denen denn dann das auch finanziell möglich? Also die Strukturen sind so, dass die beiden das auch hinbekommen mit dem Sohn?
Das kriegen sie finanziell hin. Große Sprünge können sie natürlich nicht machen, aber man muss halt irgendwie im Leben dann Prioritäten setzen. Und ich finde das toll, wie das heute ist. Also mein Mann war, wie gesagt, sehr engagiert, aber als ich mal gefragt habe, ob er nicht auch Teilzeit arbeiten könnte, hat er gesagt, das kann ich meinem Chef nicht sagen. Und der Chef hat mich, als das Kind klein war, mal zur Seite genommen und hat gesagt, also wenn der Mann in der Grundlagenforschung arbeitet, dann muss die Familie schon Opfer bringen. So nach dem Motto, der kommt nicht um 5 nach Hause. Und das hat mich damals sehr geärgert und mein Mann hat sich auch nicht dran gehalten.
Wo hat denn Ihr Mann die Stärke dann hergenommen, sich da genau entgegenzustellen und zu sagen, nee, ich kann Grundlagenforschung machen, wenn ich es richtig verstanden habe, und gleichzeitig Vater sein?
Ja, irgendwie war ihm diese Sache mit der Familie und den Kindern so wichtig, dass er dann, als ich später wieder gearbeitet habe, also ich war 6 Jahre mehr oder weniger unfreiwillig zu Hause, hat er dann an den Tagen, wo ich nachmittags gearbeitet habe, ist er wirklich um 5 von der Arbeit gekommen, um die Kinderfrau abzulösen, damit die Kinder nicht so lange fremdbetreut sind. Und irgendwie hat er das dann durchgesetzt. Dafür kam er dann halt an anderen Tagen mal später und auch an Wochenenden. Und ich bin Ärztin und habe im Krankenhaus gearbeitet. Da hat man natürlich viele Nacht- und Wochenenddienste. Und da hat er sich unheimlich für die Kinder engagiert und mit denen ganz tolle Sachen gemacht, die ich wahrscheinlich gar nicht so mitgemacht hätte. Und unsere Kinder haben davon sehr profitiert. Und dadurch haben die auch ein richtig gutes Vorbild von Vater gehabt, meiner Meinung nach.
Ja, jetzt beschreiben Sie ja, dass Sie in Ihrer Familie sozusagen das ein Selbstverständnis war, dass der Mann Teil der Erziehungsarbeit übernimmt. Wie erleben Sie denn im Moment die Diskussion auch nach außen? Also wie erleben Sie unsere Gesellschaft? Wird es jungen Familien leicht oder eher schwer gemacht aus Ihrer Sicht, dass da beide gleichberechtigt beteiligt sind?
Also ich glaube, es ist viel leichter, wenn die Männer wollen. Also schon dadurch, dass sie Elternzeit nehmen können. Unser Sohn hat die Hälfte der Elternzeit genommen. Das war gar keine Frage, nicht nur die 2 Monate. Und ich glaube, die Gesellschaft macht es viel leichter. Aber es sind vielleicht noch viele alte Rollenbilder in den Köpfen der Männer, die auch durch ihre Väter irgendwie tradiert sind.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Anruf, Frau Frey-Klenze. Schön, dass Sie Teil waren dieser Lebenszeit heute. Herr Prüfer, wir waren ganz am Anfang dieser halben Stunde schon mal bei der Diskussion darum, was Väter eigentlich für einen, ja, ich nenne es mal Mehrwert sein können. Sie haben sich viel Gedanken darüber gemacht, was denn eigentlich einen guten Vater ausmacht. Wir haben auch schon viel über die Werte gesprochen, die die Väter, die neuen Väter heute mit einbringen wollen in die Beziehung mit ihren Kindern. Da ging es auch darum, Emotionen zeigen zu können. Es geht darum, Körperlichkeit mit den Kindern auszuleben. Was haben Sie für sich entdeckt? Was macht einen guten Vater aus?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man Zeit hat. Zeit hat, einen ganz normalen Kontakt mit dem Kind aufbauen zu können. Und was macht einen guten Vater aus? Er muss authentisch sein. Er muss seine Gefühle teilen können mit dem Kind. Er muss zärtlich sein können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass da auch eine selbstverständliche Körperlichkeit dabei ist. Er soll sich dafür interessieren, was im Kopf von seinem Kind gerade vorgeht. Und er soll nicht den Anspruch daran haben, dass das jetzt so ein Job ist, den er jetzt perfekt machen muss und wo die Dinge irgendwie hinhauen müssen, sondern er kann auch ganz, ganz viel falsch machen. Das vertragen Kinder ganz gut. Und sie vertragen es auch gut, wenn man mal sagt, sorry für Dinge, die schiefgelaufen sind. Und sich nicht selbst so sieht als irgendwie eine Vorbildfigur, die so etwas Perfektes sein muss, weil das ist man als Vater sowieso nicht.
Das ist das eine, die Frage von, was kann der Vater bieten? Jetzt haben wir in Deutschland, Herr Professor Eickhorst, viele Alleinerziehende. Ich habe gerade die aktuellen Zahlen angeguckt. Wenn ich richtig informiert bin, sind es 1,5 Millionen etwa und davon ein sehr großer Teil Frauen, also die Mütter Alleinerziehender. Brauchen Kinder männliche Bezugspersonen? Brauchen die einen Vater?
Natürlich stark davon abhängig, was sie mit brauchen meinen. Mhm. Natürlich können Kinder gut aufwachsen und gedeihen, auch nur mit der Mutter. Genau wie sie es auch nur mit dem Vater können. Das wäre ja schon doch sehr biologisch auch sehr schwierig, wenn unbedingt immer eine größere Anzahl da sein müsste. Aber natürlich, das eine ist Differenz und das andere ist Unterstützung. Wenn nur eine Person da ist, bleibt auch viel auf der Strecke. Die eine Person muss vielleicht noch Geld verdienen, muss arbeiten, hat vielleicht ein kleineres Netzwerk, hat natürlich viel weniger Energie als zwei Personen. Also der Vorteil von zwei Personen ist das eine, der Vorteil von einem größeren familiären Netzwerk sowieso. Und wir haben nun mal zwei Geschlechter, also mindestens biologisch festgelegt, meinetwegen auch mehr, wie auch immer. Aber wenn ich nur die Hälfte davon sozusagen im direkten Kontakt kennenlerne, sehen wir auch da Vorbilder. Das spricht nicht gegen eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater, aber es spricht dafür, mehr Personen reinzuholen. Ob das Großeltern sind, Onkel, Tanten, Freunde, WG-Genossinnen. Also ist, glaube ich, für Kinder sowieso ungewöhnlich, mit nur ein oder zwei Personen aufzuwachsen. Das ist unser westliches Modell. Wir leben das so in Westeuropa, in den USA, da wo auch die meiste Forschung stattfindet. Aber weltweit wachsen Kinder in anderen Kontexten auf. Kinder sind biologisch nicht, erwarten quasi biologisch nicht, dass da nur wenige Personen sind. Und je mehr Personen da sind, je größer die Rolle von der Familie, vom Netzwerk übernommen wird, sind da natürlich auch mehrere Geschlechter und mehrere Generationen. Dann hat man gleich ein ganz anderes, eine ganz andere Einführung in das Familiensystem. Insofern würde ich sagen, ja, Kinder brauchen beides. Das heißt aber nicht, dass sozusagen eine gute Kindheit automatisch ausgeschlossen wäre, wenn nur ein Geschlecht jetzt sozusagen zu Hause die erziehende Funktion innehat.
Herr Prüfer, Sie haben ja ganz viel dazu recherchiert, auch darüber, inwieweit Geschlecht, inwieweit Sexualität der Bezugsperson irgendeine Rolle spielen. Wir haben auch viele gleichgeschlechtliche Eltern, darüber haben wir heute auch schon gesprochen. Was würden Sie sagen zu dem, was Professor Eickhorst gesagt hat? Würden Sie zustimmen oder haben Sie noch weitere Wissen dazu sich angeeignet, was das betrifft, die Frage?
Ja, so der Forschungsstand ist ja, dass Kinder davon profitieren, wenn es jemanden gibt in einer sogenannten Mutterrolle und in einer sogenannten Vaterrolle. Das heißt aber nicht, dass das die biologische Mutter und der biologische Vater sein muss. Das heißt auch nicht, dass der Vater die Vaterrolle spielen muss, sondern der kann auch eine eher mütterliche Rolle spielen. Und das können sich auch Partner so zuwerfen, wie es gerade passt, ne? Also ich glaube, Kinder profitieren davon, wenn es jemanden gibt, der eher emotional präsenter ist, der so etwas Geborgenes gibt, zu dem man Zuflucht haben kann, und jemanden gibt, der eher herausfordernd ist, der von außen auf das Kind zukommt, das ist etwas, von dem Kinder profitieren. Aber das ist überhaupt nicht an Geschlechter gebunden und überhaupt nicht an die biologischen Eltern gebunden, sondern das kann auch in einem großen, großen Netzwerk stattfinden. Mhm. Also zum Beispiel meine Frau, die ist in vielen Rollen, spielt die eher die männlichere Rolle als ich. Wenn wir im Urlaub sind, dann ist sie es, die irgendwie mit den Kindern auf irgendwelche Felsen drauf klettert und von dort aus ins Wasser springt. Und ich denke mir, Gottes Willen, bleibt doch unten, ihr tut euch doch vielleicht weh. Das heißt, je breiter der Erfahrungsraum ist, den Kinder haben können, desto mehr profitieren sie davon, glaube ich.
Die Kleinfamilie ist ja noch gar nicht so alt, wie man denken würde, so aufs Erste. Die Großfamilie, da kommen wir so her, dann kam die Industrialisierung und immer mehr auch die Kleinfamilie. Professor Eickhorst, wichtig ist Vernetzung. Das haben wir heute ganz, ganz häufig gehört als Punkt. Gerade für Kleinfamilien, vielleicht sogar für Kleinstfamilien, wenn es um Alleinerziehende geht. Und die Hilfestellung hatten Sie auch ganz am Anfang dieser Sendung schon genannt, die so wichtig ist für Eltern, damit sie mit ihren Kindern glücklich zusammen groß werden können, sozusagen.
Genau, Hilfe ist wichtig, Unterstützung, die Idee, ihr seid nicht alleine, und da tun sich Männer wirklich noch schwer. Die Männerrolle, die wir auch schon ein paar Mal hatten, wie immer man sie nun definiert, egal wie klassisch, sie beinhaltet nie, Männer sind schwach, brauchen Unterstützung, wir kümmern uns ganz viel um Hilfsangebote, das passiert einfach nicht. Also Männer haben überhaupt keine Routine, sich Hilfe zu suchen, bislang so im Mittelwert, gesamtgesellschaftlich. Und das Hilfesystem, ob das dann Familienbildung ist oder Gesundheitssystem, hat auch keine Routine, Männer da gut reinzuholen. Das wird jetzt besser. Es gibt zunehmend mehr Männerberatungsstellen, Geburtsvorbereitungskurse auch für Männer. Väterblogs hatten wir schon, tolle Bücher, Vätercafés, Elternzentren. Aber es ist immer noch deutlich weniger als für Frauen. Es ist nicht immer wirklich klar für Männer gelabelt. Und wie gesagt, diese Passung, den Männern zu sagen, ihr seid gemeint, ihr dürft kommen, auch wenn ihr nicht so riesen Probleme habt, und den Anbietern zu sagen, versucht doch auf alle Geschlechter gut zuzugehen, auch auf die jungen Väter, da muss noch einiges passieren. Da sind wir noch nicht sehr weit.
Und ganz zum Schluss möchte ich noch mal ein Zitat bringen. Wer Vater ist, der lebt sein Leben nicht mehr für sich allein, er lebt es seinen Kindern vor. Ein Zitat aus dem Buch von Tilman Prüfer. Und Herr Prüfer, zum Schluss wüsste ich ganz gerne von Ihnen noch, was hoffen Sie, was erhoffen Sie sich? Wie schauen Ihre Töchter wohl auf Sie? Wo können Sie für die Töchter Vorbild in der Vater- oder in der Elternrolle sein?
Oh, ich glaube einfach, dass ich hoffe, dass sie, dass ich zugänglich für sie bin und dass sie mich nicht auf irgendeinem Podest stellen, sondern dass wir einfach auf eine lange Lebenszeit gut füreinander da sein können. Und ich glaube, das ist etwas, an dem Väter arbeiten können vom ersten Tag an, dass das so wird. Und das wünsche ich mir.
Vater sein heute war unser Thema und den Titel Auslaufmodell Mann als Familienernährer. Ich sage danke an Andreas Eickhorst und Tilman Prüfer für ihre Zeit an diesem Vormittag. Ich bin Stefanie Gebert. Tschüss.